Frohe Pfingsten. Pfingsten. 50 Tage nach Ostern feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Geburtsstunde der Kirche. Und es ist gut, uns das Wort in Erinnerung zu rufen, das als Wochenspruch für diesen Tag gilt. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Nicht wir Menschen bringen es zustande, sondern Gottes Geist führt und lenkt seine Gemeinde und seine Kirche. Ich freue mich unter uns heute für die Probepredigt in diesem Gottesdienst Martin Heider zu begrüßen, der mit einem Team diesen Gottesdienst gestaltet. Im Anschluss haben wir, wie das auch bei der Probepredigt, die wir bereits hatten, die Möglichkeit zu einem Nachgespräch drüben im Lutherhaus. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, nach dem Gottesdienst auf eine Tasse Kaffee und eine solche Gesprächszeit herüberzukommen. Nun vertrauen wir darauf, dass Pfingsten wirklich wahr wird, dass Gottes Geist uns heute Morgen anrührt und dass wir ihm bei allen Diskussionen, die es geben mag, über Kandidaten, Bewerbungen und Fahrwahl, dass es Gottes Geist ist, der unsere Gemeinde lenkt und der auch hier eine gute Entscheidung herbeiführen wird. Sein Segen sei jetzt unter uns. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns gemeinsam den angeschlagenen Psalm bzw. eine Bearbeitung zum 118. Psalm sprechen. Gott, Heiliger Geist, namenlos wird unsere Freude sein über den Tag, den du machst. Denn geistverlassen und leer sind die Tage, die wir mit nichtigen Plänen füllen. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wie ein Blitz oder sanft unsere trüben Tage erleuchtest. Denn geschäftig und geistlos ziehen wir vorbei an den sichtbaren Zeichen der Hoffnung. Namenlos wird unsere Freude sein, wenn du wieder mit deinem Brausen das alte Haus der Kirche besuchst und uns mit neuer Sprache begabst und unsere kalten Herzen entzündest, wie Fackeln am Abend vor der Revolte. Komm, Heiliger Geist, unverhoffter Schöpfer, beschere uns Fantasie für den Menschen und die fantastische Gabe, deine Schöpfung zu schützen vor dem Terror und Schmutz unserer Habgier. Kommst du endlich, wollen wir ein Fest anrichten, das selbst aus versteinerten Metropolen unser Gesang das Leben schlägt und wiedergeboren wird die Freude am Fest erneuerter Liebe. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Ewigkeit. Amen.
Jeden Tag, Gott, stellst du uns vor die Wahl, dir zu folgen oder auch nicht. Und jeden Tag wieder brauchen wir deinen Geist, um uns richtig zu entscheiden. Oft hören wir ihn nicht oder wollen nicht auf ihn hören. Dabei sehen wir, dass nicht all unsere Entscheidungen Früchte des Geistes hervorbringen. Führe uns auf deinen Weg, Herr. Und erbarme dich unser.
Okay.
Kyrie eleison. Christe eleison.
Hört das Wort von der Gnade Gottes. So spricht der Herr. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Wer des Herrn Namen anrufen wird, soll errettet werden.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen ein Wohlgefallen.
Lasst uns beten. Du, unser Gott und Vater, sendest uns deinen Geist. Schenke uns die Kraft, sein Wirken in uns und in anderen zu erkennen, damit wir dein Wort, das Christus uns immer wieder neu sagt, hören können. Sei bei uns heute und an allen Tagen, so wie dein Sohn es uns versprochen hat, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Zur Schriftlesung wollen wir uns alle erheben. Was der Geist alles in der christlichen Gemeinde bewirkt, beschreibt der Apostel Paulus ausführlich in seinem ersten Brief an die von ihm gegründete Gemeinde in Korinth. Hören wir die Epistellesung aus dem 1. Korinther 12, Vers 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, den anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden nach demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Halleluja! Gott, du sendest aus deinem Odem, so werden sie geschaffen und du machst neu die Gestalt der Erde. Halleluja. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Wir singen das Lied Vater im Himmel, das Sie auf dem Liedblatt haben. Das Glaubensbekenntnis kommt danach.
Im Himmel, du bist mir heilig. Vater, für immer ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich.
Gemeinsam bekennen wir unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, kann man den Heiligen Geist wirklich besitzen? Ich nehme an, Sie kennen alle den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Nicht nur diejenigen unter Ihnen, die Jura studiert haben, da ist das schon im ersten Semester ein großes Thema mit so spannenden Aufgaben, wohlgemerkt im Besitzrecht. A schlägt B einen Nagel in den Kopf. Wem gehört der Nagel? Besitz und Eigentum verwechseln manche. Dass uns Dinge nur geliehen oder verliehen sind, uns aber nicht wirklich gehören, das ist eine Einsicht, der sich Christinnen und Christen immer wieder stellen müssen. Und auf diesem Hintergrund noch einmal, kann man den Heiligen Geist eigentlich besitzen? Ein schwieriger Besitz, denn der Geist verpflichtet. Und es gibt gute Argumente für die beiden möglichen Antworten, ja oder nein. Ja, man kann ihn besitzen. Nein, man kann ihn nicht besitzen. Und der Predigttext für heute aus der Revision unserer Predigtordnung in der sechsten Reihe, der hat zu beidem Argumente zu liefern, aber auch noch eine Überraschung gegen Ende. Er stammt aus dem vierten Buch Mose, dem Buch Numeri, im 11. Kapitel und ist für einen Predigttext ziemlich lang. Und da dachte ich, es ist gut, wenn Sie wenigstens für die Lesung des Textes noch einmal eine andere Stimme hören. Wir hören also die Lesung darüber, wie der Geist von Mose auf die 70 Ältesten umverteilt wird.
Die israelitischen Familien saßen vor ihren Zelten und klagten. Als Mose das hörte, geriet er außer sich, denn er wusste, dass sie erneut den Zorn des Herrn herausforderten. »Warum tust du mir das an?« fragte er den Herrn. »Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen?« Hast du denn kein Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Habe ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Soll ich sie wie einen Säugling auf meinen Armen in das Land tragen, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger allein tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Wenn dir aber etwas an mir liegt, dann erspar mir dieses Elend. Der Herr antwortete Mose: Such unter den Ältesten Israels 70 Männer aus. Nimm Leute, die als zuverlässige Anführer des Volkes bekannt sind. Bring sie zum heiligen Zelt und stell dich mit ihnen dort auf. Denn ich will herabkommen und mit dir sprechen. Ich werde etwas von meinem Geist, der auf dir ruht, nehmen und auf sie legen. Sie sollen von nun an die Last mit dir teilen. Du musst die Verantwortung für das Volk nicht mehr allein tragen. Da berichtete Mose den Israeliten, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Er suchte unter den Ältesten des Volkes 70 Männer aus und befahl ihnen, sich im Halbkreis vor dem Heiligtum aufzustellen. Dann sahen sie, wie der Herr in der Wolke herabkam. Er sprach mit Mose und legte etwas von dem Geist, der auf Mose ruhte, auf die 70 Ältesten. Im selben Augenblick begannen sie zu reden, was der Herr ihnen eingab. Das geschah jedoch nur dieses eine Mal. Zwei der 70 Männer, deren Namen Mose aufgeschrieben hatte, waren nicht zum heiligen Zelt gekommen, sondern im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad. Auch auf sie kam der Geist des Herrn, und sie begannen zu reden, was der Herr ihnen eingab. Ein junger Mann lief zu Mose und meldete ihm: Eldad und Medad führen sich mitten im Lager wie Propheten auf. Das hörte Josua, der Sohn Nuns, ein Mann, der von Jugend an Mose gedient hatte. Er sagte zu Mose: Verbiete es ihnen. Doch Mose erwiderte: Hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig macht? Ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. Dann ging er mit den Ältesten zurück in das Lager.
Da sind sie, die beiden Seiten. Mein Geist, der auf dir ruht, sagt Gott zu Mose. Ja, von diesem Geist muss er sogar etwas wegnehmen, um ihn umzuverteilen auf die Ältesten, die die Last des ganzen Volkes zusammen mit Mose tragen sollen. Aber dann sprechen sie wie Propheten und doch geschieht das nur dieses eine Mal. Also ist der Geist, der vorher auf Mose ruhte, offenbar doch nicht bleibend auf sie übergegangen oder zumindest ist er nicht bleibend erkennbar. Und noch schlimmer, da gibt es noch zwei Leute im Lager, die haben den Geist auch, obwohl sie beim Ritual gar nicht dabei sind. Sie stehen nicht vor der Stiftshütte, vor dem heiligen Zelt, sie standen nur auf einer Liste und waren nicht mitgekommen. Und trotzdem geht der Geist auf sie über. Und natürlich gibt es einen Melder, eine Petze, könnte man sagen. Jemand, der sagt, da sind zwei, die führen sich eigenartig auf. Und noch besser, es gibt einen Oberaufseher und Erbsenzähler, Josua, den Sohn des Nuns, der sagt: Mose, das geht nicht. Diese Dinge müssen geordnete Bahnen haben. Wozu haben wir dieses Fest angesetzt? Die beiden kommen nicht, obwohl sie auf der Liste stehen und haben nun doch den Geist. Oder sie führen sich jedenfalls so auf. Und so ist das in der Kirche bis heute geblieben. Es gibt Menschen, die meinen, den Geist zu haben. Es gibt solche, auf die wird er zeitweilig verteilt. Es gibt manche, denen sieht man den Geist an. Aber irgendwo gibt es immer einen Erbsenzähler, der sagt, die haben gar kein Recht darauf. Das sind die Rollen. Es gibt sie auf jeder Ebene. Es gibt sie in jedem Hauskreis, in jeder Gemeinde, in jeder Kirche und in der Kirche weltweit. Und vielleicht können wir uns noch nicht einmal aussuchen, welche diese Rollen wir eigentlich selbst einnehmen wollen. Vielleicht werden sie uns zugeteilt und wir wissen es nicht. Denn man braucht auch die, die auf Recht und Ordnung schauen. Nur manchmal können sie einem den Spaß an der Sache ein bisschen verderben. Aber was ist dieser Geist, der auf Mose ruht, der auf die 70 Ältesten verteilt wird und noch zwei mehr erwischt? Die Theologie des Heiligen Geistes ist in der christlichen Geschichte, jedenfalls in unserer Traditionslinie von Kirchen, ehrlich gesagt relativ sparsam. Wir haben wenig Bilder für den Geist, ein Problem für alle Paramentenwerkstätten, die diese Antipendien herstellen. Wir haben hier zwei Bilder drauf, die typisch sind. Die Taube, irgendwie muss ich immer an die 80er-Jahre-Band Geier Sturzflug nennen, denken, wenn ich die sehe. Die Taube ist nicht leicht so abzubilden, dass man den Eindruck hat, es ist wirklich das Sausen, das Surren von Flügeln der Friedenstaube. Nein, ganz oft sieht man die Taube herabkommen und möchte in Deckung gehen. Das zweite Bild, eigentlich viel mehr verbreitet, ist das des Feuers. Ein Feuer, das brennt, aber nicht verbrennt. Das Feuer auf den Häuptern der Apostel bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jürgen Lübrich hatte gestern diesen Predigtext in der Bauernkirche. Der klassische Pfingsttext des Christentums. Nach der Himmelfahrt des Herrn wird der Geist ausgegossen, erst auf die Apostel und dann auf die ganze Gemeinde. Und auch ihnen merkt man an, dass sie den Geist haben, denn sie reden in Zungen und sind auf einmal allen verständlich, egal woher sie kommen. Und das dritte Bild ist eins, das Jesus selbst benutzt im Nachtgespräch mit Nikodemus. Daher stammt der berühmte Satz, der Wind bläst, wo er will. Der Geist ist nicht fassbar und wird als Windhauch dargestellt, und das ist nun besonders schwierig, auf ein Stück Stoff zu knüpfen. Genau deswegen wird dann meistens ein Segel genommen. Hinter mir sehen Sie kein Segel, aber in dem Antipendium vor dem Altar, ich stehe im Weg, da ist ein Schiff abgebildet. Ein Schiff mit einem Kreuz als Mast. Ein Schiff, das angetrieben wird vom Geist Gottes. Es ist das Schiff, das die ökumenische Bewegung sich als Zeichen ausgesucht hat. Ich hatte einmal Gelegenheit, an einer Weltkonferenz der Kirchen teilzunehmen, mit genau dem Thema: Komm, Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung. Und das war spannend, Kirchen aus aller Welt zu sehen und wie verschieden sie über den Geist reden, wie verschieden sie ihn verwalten, welche unterschiedlichen Theologien sie haben. Ich bin da hingefahren und dachte, das ist ja eine tolle Gelegenheit, mal so viele Kirchen kennenzulernen. 1000 Delegierte, 3000 Gäste, etwa 350 vertretene Kirchen aus aller Welt, von den griechisch- und russisch-orthodoxen bis hin zu Kirchen, von denen ich noch nie gehört hatte. Zum Beispiel der Kirche des Herrn Aladura oder den Kimbanguisten. Beides Kirchen aus Afrika, die uns hier im Normalfall nicht begegnen. Und all diese redeten über den Geist. Ich kam mir ein bisschen vor wie ein Insektenkundler. Kopten mit ihren eigenartigen Kopfbedeckungen zu treffen, war schon etwas Besonderes. Aber irgendwie war ich selbst ein Insekt. Denn die anderen fragten auch: Und wie seht ihr das in eurer Kirche? Ich war noch Student und fand, ich hatte das Recht, ein bisschen Antwort schuldig zu bleiben. Aber wann immer mir das später einfiel, dachte ich, ja, was haben wir eigentlich zu sagen über den Geist Gottes? Nicht viel. So viel ist schon mal sicher. Und genau darum ist Pfingsten eigentlich ja eins der drei Hochfeste der Kirche, immer das Unanschaulichste geblieben und in unserer Kirche eben normalerweise auch nicht das Bestbesuchte. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes und für viele einfach noch ein langes Wochenende im Mai. Was haben wir über den Geist zu sagen? Die 70 oder 72, die den Geist da bekommen in der alttestamentlichen Geschichte vor der Stiftshütte, vor dem heiligen Zelt, die reden, was Gott ihnen eingibt. Sie reden wie Propheten. Ich bin mal durch die Bibelübersetzungen gegangen, also relativ viele, es gibt ja über 30 deutsche Bibelübersetzungen, und bei jeder steht etwas anderes, weil offenbar die Übersetzer mit dem Wort, das da steht, nichts anfangen können. Die Lutherbibel sagt, sie geraten in Verzückung. In anderen Übersetzungen geraten die 70 in prophetische Ekstase, oder sie tanzen, oder sie werden vom Geist bewegt. Was genau sie tun und wozu der Geist ihnen hilft in ihrem Amt, das Volk mit Mose zu tragen, das wird leider nirgendwo so richtig deutlich. 70 oder 72, die Bibelwissenschaftler sagen uns, genauso musste die Geschichte sein. Denn im alten Israel laufen zwei Traditionsstränge zusammen, die wir sonst in der Theologie nicht so betrachten, nämlich zwei Zahlensysteme, das der Phönizier und das der Babylonier. Die einen rechnen im Zehnersystem, die 7 ist eine heilige Zahl, also 70 noch besser. Die anderen rechnen im Zwölfersystem und da ist 70 leider keine schöne Zahl. Aber 72 ist die Hälfte des Quadrats von 12, also sowas wie 50 im Zehnersystem und darum eine besondere Zahl. Wir haben viele altorientalische Geschichten, die in zwei Varianten vorliegen. Einmal mit 70, einmal mit 72, weil sich in diesem Raum eben diese beiden Zahlensysteme begegnen. Aber nirgendwo ist es so schön gelöst wie in dieser Geschichte. 70, die da würdig vor dem heiligen Zelt stehen, den umverteilten Geist empfangen. Und 2, die gar nicht dabei sind und den Geist trotzdem bekommen. Ich habe mich gefragt, wie kann ich Ihnen das ein bisschen anschaulicher machen? Und ich hätte es eigentlich gerne aus meinem Garten genommen, aber bei uns sind die noch nicht so weit. Ich habe eine Päonie gesucht, in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Pfingstrose. Und die sind jetzt aus einem Blumenladen. Und ich wollte mit dieser Pfingstrose ein bisschen gemein umgehen. Denn ich brauchte nur die Blüte. Ich wollte diese Blüte in eine goldene Schale legen und die Blüte dann in ihre Einzelteile zerlegen, die Blüte als Bild für den Heiligen Geist nehmen, dann hätte ich einen Assistenten gebraucht und wäre zu ihnen gekommen und hätte irgendwo ein paar von diesen Blütenblättern auf sie geworfen. Ist aber eigentlich schade um die Rose. Und irgendwie ein trügerisches Bild. Und deswegen habe ich es dann doch nicht getan. Der Grund ist einfach. Manche hätten ein Blatt abbekommen, so wie manche den Heiligen Geist bekommen. Manche hätten gar nicht gemerkt, dass ihnen ein Blatt irgendwo an der Kleidung haftet oder im Haar steckt, aber andere hätten es gesehen, er oder sie hat den Heiligen Geist. Und andere hätten gesagt, bei uns war er gar nicht. Ich hatte gar keine Chance. Aber immerhin hätte man das Blatt mitnehmen können und immer wieder zeigen können, ich war damals dabei, ich habe Heiligen Geist abbekommen. Aber so in ein paar Monaten wäre das kein schöner Ausweis mehr gewesen, ein verwelktes Pfingstrosenblütenblatt als Nachweis, dass man den Heiligen Geist hat. Und dann kommen vielleicht noch zwei und sagen, ich habe ihn auch. Und man sagt, du saßt doch gar nicht da, wo geworfen wurde. Ja, ich habe ihn aber trotzdem. Vielleicht haben die sich ja das Blatt hinterher genommen. Schwer. Und natürlich das alles entscheidende Argument, man will es sich mit der Küsterin nicht verderben. Von daher war das Werfen von Blütenblättern vollkommen unmöglich. Aber vor allem ist das Zeichen ein falsches. Denn wir haben den Geist ja auf ganz andere Weise bekommen. Bei uns ist er nicht umverteilt worden vor der Stiftshütte, sondern der Tröster, der Erneuerer, der Schöpfergeist, der ist auf uns verteilt worden Pfingsten, bei diesem einen Pfingstfest in Jerusalem und weitergegeben. Und da sind wir wieder bei den verschiedenen Rollen. Ich als evangelischer Pfarrer würde immer behaupten, dass ich in der Tradition der Apostel stehe. Ich habe den apostolischen Geist, den Geist von Gott. Naja, hoffentlich, jedenfalls immer wieder. Und es gibt andere Kirchen, die sagen, nix da, hast du nicht. Ist nämlich nicht ordentlich weitergegeben worden. Wenn das ordentlich geschehen wäre, müsste man dokumentieren können, von welchem Apostel über welche lange Kette von Bischöfen dieser Geist weitergegeben wurde. Darüber können sich Kirchen trefflich streiten. Man nennt das apostolische Sukzession. Aber die eigentliche Frage ist dabei ja gar nicht berührt. Denn haben wir den Geist? Woran erkennt man ihn? Keine Anstecknadel, kein Blütenblatt, ob welk oder frisch. Nein, das Neue Testament lehrt uns, dass der Geist erkannt wird an seinen Früchten. Und das sind die Früchte, die den Geistträger ausmachen. Und das geht nicht nur uns Pfarrerinnen und Pfarrern so, sondern jedem Christen. Manchmal weiß man nicht, was Gott will. Manchmal tut man etwas gutwillig, gutmütig, aus Tradition, aus Überzeugung. Aber erst an den Früchten ist ablesbar, ob das, was man da tut, wirklich im Geist Gottes geschehen ist. Und darum braucht eine Gemeinde Raum für den Geist. Für die, die etwas tun, weil man in dem Moment, wo sie es tun, noch gar nicht sagen kann, ist das so. Sie braucht auch Raum für die, von denen man nicht weiß, woher sie den Geist haben, die vielleicht gar nicht ordentlich getauft sind, eigentlich gar nicht zu dieser Gemeinde gehören, sondern zu einer anderen. Der Geist bläst nun einmal, wo er will. Und es gibt immer Menschen wie Eldad und Medad, die vielleicht zu Hause geblieben sind, die heute gerade ganz wohlig auf ihrer Couch sitzen und nicht hier sind und die trotzdem vom Geist Gottes bewegt sind und allein an ihren Früchten, an dem, was sie zukünftig in dieser Gemeinde tun wollen und tun werden. Allein an ihren Früchten werden wir sie erkennen. Diese Geschichte lehrt mich vieles und vieles, was in dieser Gemeinde längst wahr ist. Dass nicht einer alleine das ganze Volk tragen kann, auch nicht drei, die hier eine Pfarrstelle innehaben, sondern dass die über 50 Gruppen, die es in dieser Gemeinde gibt, natürlich nur getragen werden, weil der Geist längst umverteilt ist auf viele. Und dass neue Gruppen deswegen nur entstehen, weil der Geist eben auch an den Rändern der Gemeinde wirkt und da, wo man ihn gar nicht vermutet hätte. Vor einem Jahr hatte das Flüchtlingsnetzwerk keine große Bedeutung. Ja, eigentlich konnte man noch gar nicht wirklich vom Flüchtlingsnetzwerk sprechen. Heute ist es zu einer wichtigen Gruppe in der Gemeinde geworden und niemand kann sagen, welche Gruppe, welche Aktivität es im nächsten Jahr neu geben wird und in den Jahren danach. Das Wirken des Geistes hört nie auf. Das Wirken des Geistes ist nicht berechenbar, ist nicht in einer liturgischen Feier abzuhandeln. Ja, wir konfirmieren Menschen, wir weihen Menschen, wir sprechen ihnen den Geist zu schon in der Taufe. Und immer wieder, in jedem einzelnen Gottesdienst, der im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gefeiert wird. In jedem Gottesdienst, in dem im Namen des dreieinigen Gottes gesegnet wird, wird der Gemeinde der Geist von Neuem weitergegeben. Aber ob sie ihn empfangen, ob sie ein Blütenblatt abbekommen und es mit nach Hause nehmen, das hängt auch von ihnen, aber eben nicht nur von ihnen ab. Weil eine Gemeinde, die nicht in der Lage ist, umzuverteilen, andere mitmachen zu lassen, so dass alle Gemeinde sind, dass alle, die den Geist haben, etwas tun dürfen, eine solche Gemeinde würde irgendwann ihr Leben verlieren. Das Leben, das immer wieder von Neuem gespendet wird, durch den Geist Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Unsere Funkmikrofone scheinen eine Gottesdienstallergie zu haben. Wir haben sie am Mittwoch alle einzeln durchprobiert. Und jedes ging vorzüglich, störungsfrei, egal wo, aus der Kirche. Kommt der Sonntag herbei, scheint das ein Ende zu haben. Aber glücklicherweise gibt es mehrere davon. So findet sich vielleicht immer eins, das man dann auch nehmen kann. Der Gemeinde sind ein paar Abkündigungen mitzuteilen. Da wir nun gerade einen zweiten Feiertag haben, haben wir gleich keine Mitteilungen über erfolgte Kasualien, es sei denn, Jürgen Lüpprich möchte ganz spontan von den 5 Taufen gestern berichten. Aber die werden dann, glaube ich, nächsten Sonntag abgekündigt. Fangen wir mit dem Klingelbeutel an. Letzte Woche befanden sich im Klingelbeutel 113,84 € und die Kollekte 130,80 €. Und die heutige Kollekte ist tatsächlich mal kurz und sinnvoll beschrieben und ist bestimmt für die Förderung des kirchenmusikalischen und theologischen Nachwuchses. Dazu würde ich aber trotzdem gerne etwas Eigenes sagen. In diesem Jahr haben 3 Studentinnen und Studenten ihr erstes theologisches Examen abgelegt. Und mehr werden über das Jahr nicht kommen, denn es wird nur noch ein Prüfungstermin angeboten. 4 sind ins Vikariat gegangen, davon nur eine der frisch Geprüften. Und 5 beenden ihr Vikariat nach 2,5 Jahren zweiter Ausbildungsphase. Die Lage auf der theologischen Seite ist also dramatisch. Wir bräuchten jedes Jahr zwischen 40 und 50 junge Kolleginnen, um den Personalstand halten zu können. Wie gesagt, dieses Jahr werden wir 5 haben, wenn sie alle ihr Examen schaffen. Und die Aussichten für die Zukunft sind zurzeit nicht besser. In der Kirchenmusik steht es ehrlich gesagt einigermaßen ähnlich. An den kirchenmusikalischen Hochschulen ist es seit Jahren so, dass man immer hinter vorgehaltener Hand fragt, und wie viele haben bei euch dieses Jahr angefangen? Und kriegt dann gerne so eine Antwort wie 14 oder 16 und es folgt die Frage, mit oder ohne Koreaner? Denn wir haben viele Studierende aus anderen Ländern, die den hohen Standard unserer Kirchenmusik schätzen und darum hier studieren. Aber auch da haben wir zu wenig Nachwuchs und seit Jahren zu wenig Stellen. Von daher kann ich Ihnen die Kollekte sehr empfehlen, aber noch mehr, werben Sie für unsere Kirche. Werben Sie für die kirchlichen Berufe, für Jugendreferenten, Diakone, für Menschen, die in Verkündigung und Seelsorge tätig sind, für Gemeindeschwestern und so weiter. Mehr als Geld fehlen uns Menschen, die sich in dieser Kirche engagieren. Am Samstag, den 30. Mai, wird wieder das Frauenfrühstück stattfinden, nebenan im Lutherhaus, beginnend um 9.30 Uhr, mit dem schönen Thema Schönheit. Und alle weiteren Veranstaltungen der Gemeinde entnehmen Sie wie immer bitte der Homepage oder den Aushängen. Aber sicher.
Ich möchte doch noch einladen, heute Nachmittag zum Konzert hier in der obersten Stadtkirche. Hans-Martin Linde ist gestern 85 Jahre alt geworden. Er ist Iserlohner, Kind, wohnt mittlerweile in Basel. Er hat aber eine starke Verbundenheit hier zur obersten Stadtkirche und ist einer der bedeutendsten Blockflötenvirtuosen und Komponisten für Blockflöte in den vergangenen Jahrzehnten. Also wirklich international bekannt. Frau Sons, Blockflöte, und mein Mann werden ein Konzert zu seinen Ehren, zu Ehren seines 85. Geburtstags heute hier spielen. Herzliche Einladung zu diesem Konzert um 17 Uhr. Und noch eine Nachricht, die letzte Marktmusik am kommenden Samstag wird nicht mein Mann an der Orgel gestalten, sondern die Marktmusiken sind getauscht. Es spielt der Posaunenchor in der nächsten Marktmusik. Auch dazu herzliche Einladung. Herr Linde ist leider nicht hier. Es tut uns leid, wir haben ihn eingeladen, aber er hat abgesagt, ich glaube wegen der weiten Reise. Er ist leider nicht hier.
Und ich hebe mir noch eine Abkündigung auf, weil ja eigentlich ein Lied die zwei Sorten von Abkündigung teilt. Da wir die zweite Sorte nicht haben, singen wir jetzt erstmal unser Leben. Sei ein Fest. Die letzte Abkündigung ist auch eine Konzertansage. Hier steht ganz spartanisch Donnerstag, 4. Juni. Vielleicht leichter zu merken, das ist Fronleichnam. Da spielt das Else-Bach-Quartett um Ernst W. Klar in der reformierten Kirche um 17 Uhr. Ein Kammerkonzert mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla Bartók und mit populärer Musik. Zusammensetzung, Flöte, Violine, Bassgitarre und Gitarre. Drüben hängt ein Plakat, deswegen lese ich jetzt die einzelnen Namen nicht vor. Lassen Sie uns nun gemeinsam beten. Fürbitte halten. Ich darf Sabine Freiburg bitten, mit nach vorn zu kommen.
Lieber Vater, wir danken dir für das Pfingstfest und für die Aussendung des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass dir unsere Gemeinde sehr am Herzen liegt. Und so bringen wir sie dir. Mit all dem, was hier im Moment in Bewegung ist, was uns auf dem Herzen liegt. Du hast einen Plan für unsere Gemeinde. Und wenn wir alle zusammen daran bauen, mit dir, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Und deswegen bringen wir das, die Pfarrwahl, all die Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und ich bitte dich für all die, die Verantwortung tragen für unsere Gemeinde. Lass sie erkennen, was du für uns vorgesehen hast. Komm, Heiliger Geist.
Schöpfergeist, erneuere das Angesicht der Erde, komm, Schöpfergeist.
Du Herr der Kirche, wir bitten dich für deine Kirche und für die Kirchen in aller Welt, dass sie einander erkennen, dass sie den Geist, den du ihnen schenkst, wertschätzen. Dass sie sich nicht gegenseitig aburteilen, sondern gemeinsam nach dir suchen. Komm, Schöpfergeist.
Lieber Vater, du bist unser Arzt, unser Heiler und unser Tröster. Und wir bringen dir all diejenigen, denen es im Moment gar nicht gut geht, die krank sind, die arm sind, die Flüchtlinge, die so wundervoll betreut werden von unserem Flüchtlingsnetzwerk, all die, die Kummer haben. Herr, wir bringen sie dir alle und legen sie vor dich hin. Erbarm du dich ihrer und sorge für sie mit dem, was wir nicht können. Komm, Heiliger Geist.
O komm, Schöpfer Geist, erneue das Antlitz dieser Erde, komm, Schöpfer Geist.
Herr der Welt, du siehst, was alles im Argen liegt. Du siehst, wie wir deine Schöpfung und uns gegenseitig zerstören. Du siehst, wie Menschen im Namen von Glauben den Tod bringen. Du siehst, was uns alles fehlt. Darum bitten wir dich, komm zu uns. Tröste die, die betroffen sind von all der Zerstörung. Bringe die zurecht, die diese Zerstörung mit sich bringen, und erneuere du das Antlitz dieser Erde. Komm, Schöpfergeist. Alles, was wir beten können, weißt du, Gott, bevor wir Worte dafür finden. Darum tragen wir unser Gebet vor dich mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das letzte Lied und vielleicht im Stehen, es ist kurz.
Geht hin im Frieden des Herrn.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen, Amen, Amen.
Eigentlich hat mit gutem Recht die Musik das letzte Wort im Gottesdienst. Ich will Ihnen nur sagen, ich stelle mich so nach draußen, dass Sie mir nicht unbedingt die Hand geben müssen. Denn vielleicht verabschieden wir uns ja erst später.